IMO Resolutions ist von außen jetzt per TLS erreichbar und nur noch per TLS.
Hä? Das unterstützt das doch gar nicht.
Ja, ich mache jetzt aber einfach auf dem ADC einen TLS-Uplift. Von außen HTTPS und nach intern mit HTTP weiter.
So mit Redirect? Das funktioniert?
Das werden wir sehen.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Tja, das hat wohl nicht funktioniert.
Ich wollte gerade sagen, funktioniert wohl nicht, oder?
Es funktioniert dummerweise erstaunlich oft. Also ist ja nicht so, dass ich das nicht schon ein paar Mal irgendwie machen musste, wenn so eine Anwendung irgendwie nur HTTP kann oder nur mit Schmerzen TLS, dass du dann so ein TLS-Uplift dann irgendwie auf dem Load Balancer einfach machst. Das funktioniert recht oft. Immer. Dumm ist das nur, wenn die Anwendung dann irgendwie
irgendwelche hardcoded HTTP-Links hat.
Korrekt, genau. Mhm. Dann hast du natürlich verloren. Aber Qualitätsprodukte, die wir bei unseren Kunden antreffen, da ist das natürlich nie ein Problem.
Ja.
Aber also, eigentlich wolltest du die Begrüßung du machen.
Ich wollte eigentlich begrüßen, aber ich dachte, wir reden jetzt über SharePoint oder so.
Mach erstmal die Begrüßung, bevor wir zu Schlimmerem kommen.
Ja, hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge vom Wartungsfenster Podcast. Wir sind jetzt Folge 16.
Immerhin schon, 16. Aha,
14. September. Ja, ich bin die Claudia und...
Ja, ich bin auch wieder mit dabei. Es ließ sich nicht vermeiden.
Ach, es lässt sich nicht vermeiden.
Genau, wir nehmen an einem Montag wieder auf. Das heißt, unsere Woche hat auch gerade wieder angefangen. Mhm. Und wie hat deine Woche angefangen?
Bist du schon wieder durch?
Nee, so schlimm ist es nicht. So schlimm ist es nicht. Das Wochenende war ausreichend erholsam. Die Woche davor war jetzt nicht ganz so wild. Und auch heute gab es jetzt keine Megakatastrophen. Insofern, ich bin ganz guter Dinge.
Ja, super. Nee, mein Tag war auch entspannt. Ich weiß auch nicht, wir haben eine... Schülerpraktikantin. Ich weiß nicht, ob das, ich glaube, sie hatte Spaß, hoffe ich zumindest. Ich hoffe, sie möchte morgen wieder kommen, ja. Ja, genau.
Ja, das ist ja so, also Praktikanten hatten wir ja durchaus immer mal wieder, so also Schülerpraktikanten, aber Auszubildende, wir haben jetzt September und wir haben wieder keinen Auszubildenden für dieses Jahr bekommen. Ist tatsächlich nicht so, dass es jetzt daran mangelt, dass wir uns nicht bemühen würden, aber irgendwie.
Ja, aber hey, ne, wenn da draußen jemanden kennt, der sucht,
genau,
in Köln. Denkt man an uns.
Genau, ne, also wenn ihr irgendwie eine Ausbildung im technischen Bereich IT machen wollt, dann meldet euch doch mal. Wir haben Ausbildungsplätze und wir möchten gerne für den Eigenbedarf ausbilden. Das heißt, die Übernahme ist schon fast garantiert.
Genau, mit Antritt am ersten Tag kannst du eigentlich davon ausgehen.
Genau. Trotzdem war die letzte Woche insofern ereignisreich, als dass wir so die ersten Ausläufer von etwas sehen, was dann am 1.10. uns bevorsteht.
Du meinst, dass Microsoft die Basic Out deaktiviert?
Ja, ich glaube ja ehrlich gesagt noch nicht so richtig dran, dass sie das auch wirklich tun werden.
Meinst du nicht?
Nee, ich glaube manchmal, also sie haben ja immer ein bisschen Angst für ihre eigene Courage, ne? Also,
ja, das wäre auch nicht das erste Mal, ne, dass sie Dinge zurückrollen, die eigentlich sinnvoll wären, weil laut genug geschrien wird in der Community. Ne?
Ja, es gibt natürlich dann wieder eine lustige Ausnahme, aber Fakt ist, zum 1.10.2022 möchte Microsoft erstmal die Basic Out in allen Office 365 Tenants abknipsen.
Ja, vielleicht sag mal kurz, was ist.
Was ist Basic Out? Basic Out oder Basic Authentication ist im Prinzip nichts anderes als ein Authorization Header, der ja, Base64 kodiert, Benutzername, Doppelpunkt, Kennwort mitbringt.
Mhm. Also Base64 ist jetzt auch nicht gerade...
Nee, es ist jetzt nicht gerade so mega secure. Nee. Das heißt, eigentlich möchte man das auch immer über eine verschlüsselte Verbindung machen. Aber es ist erstmal Stand der Technik, lang und breit bei HTTP und auch SMTP verwendet. Läuft einem auch an allen möglichen Ecken und Enden immer über den Weg und ist halt auch einfach zu implementieren, ne? Deswegen kann ich schon verstehen, dass das erstmal überall mit eingebaut wird. Ja, und Microsoft möchte es ganz gerne jetzt wirklich aus Sicherheitsgründen deaktivieren. Ich hatte das ja gerade gesagt, ne, es ist wirklich, ja, Benutzername Kennwort Base64.
Ja.
Habe ich eigentlich mal die Anekdote erzählt, wie ich mal an das DOM-Admin-Kennwort eines SAP-Dienstleisters gekommen bin?
Nee, erzähl.
Und zwar im Rahmen eines SMTP-Troubleshootings. Hatten wir ein bisschen Trouble so mit Authentifizierung und irgendwann schickte mir dann ein Admin von diesem SAP-Dienstleister leicht genervt einen Screenshot, ne, wo er dann so mit Telnet, ne, Mail-Server 25, dann anfing er Sachen einzuhacken und lustigerweise war dann da auch tatsächlich dann die Authentifizierung mit drin. Ja, und Base64 kann man halt zurückrechnen und wenn man das dann so ein Base64-Decoder reinschmeißt, dachte mir, okay, ich war dann einfach nur neugierig. Also es ging ja für ihn einfach nur darum zu zeigen, hey, guck mal hier, hat funktioniert. Ich habe dann mal ganz neugierig dann diesen Base64-Hash dann da in so einen Base64-Decoder reingeklimpert und sah dann irgendwie so Domäne / Benutzername, also Administrator, Doppelpunkt, ein komisches Kennwort. Also sagen wir es mal so, das Kennwort wäre heute bei den allermeisten Password-Policies durchgefallen.
War es Password 01?
Nein. Also, ich glaube, ganz so schlimm war es nicht. Basic Out soll weg. Dafür soll dann OAuth, also Open Authentication, soll der neue Standard sein. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird Microsoft das Ganze auch erstmal nur für MAPI over HTTP, EWS, POP, IMAP, Active Sync abschalten. Lustigerweise eben nicht für SMTP.
Fallen uns da Gründe für ein, warum sie es für SMTP schon mal gar nicht versuchen?
Naja, ich befürchte halt, weil es jede Menge Zeug gibt, was per SMTP einliefert. Also
Drucker, Scanner.
Ja, ich meine, es ist ja nicht so, dass es da wahrscheinlich keine Lösung für gäbe, weil bei POP und IMAP kannst du das ja auch machen. Also das sind ja auch klassischerweise Protokolle, wo du dann halt irgendeine Benutzernamen-Kennwort-Kombination mitgeben sollst. Ja gut, dann machst du halt ein App-Secret. Ne? Das ist ja im Prinzip nichts anderes. Also auch da vielleicht nochmal so, wie OAuth funktioniert. Also da, das ist das Stichwort, da ist dann so Access Delegation. Es geht eben darum, dass du bei OAuth eben kein Benutzername-Kennwort irgendwie mitgibst, sondern eine Anwendung, der du dich gegenüber authentifizieren willst. Authentifizierst du dich einmal, damit erlaubst du dieser Anwendung, sich bei einem Identity Provider so ein Access-Token zu holen und fortan kann quasi die Third-Party-Anwendung diesen Access-Token verwenden, um sich dann zu authentifizieren. Also man hat das zum Beispiel so bei Twitter oder so, sieht man das schon mal, wenn du dann irgendeine Anwendung da erlauben willst, mit deinem Twitter-Dings irgendwas zu machen. Oder auch
andere, nicht wir, sehen das auch bei Facebook als Beispiel.
Ja, ich habe kein Facebook, deswegen bin ich da tatsächlich raus.
Ich habe tatsächlich, glaube ich, noch ein altes Profil, aber
aber OAuth oder ist auch die Modern Authentication, das ist ja durchaus etwas, was bei Microsoft ganz gut sich durch alle Anwendungen durchzieht. Du hattest da noch so eine lustige Sache, was die Exchange Online PowerShell-Sachen angeht, rausgesucht.
Genau, bei den Stichworten Basic Out, also beim Stichwort Basic Out, ging mir noch eine Sache durch den Kopf. Die Exchange Online PowerShell-Module haben lange Zeit es erforderlich gemacht, dass du für WinRM die Basic Out aktiv lässt. Ich denke so, ja, was hat denn das damit zu tun? Ja, was hat denn jetzt Exchange Online mit WinRM zu tun? Ja, doch, es ist halt im Wesentlichen Remote PowerShell, was du da machst. Ne? Also es ist das Gleiche, als wenn du hingehst und sagst hier, Import PS Session und so weiter gegen einen normalen Exchange-Server, ist im Wesentlichen das Gleiche.
Genau, weiß auch nicht jeder. Jeder Exchange hat ja auch ein PowerShell Virtual Directory im IIS konfiguriert und man kann sich da quasi die Exchange PowerShell mit allen Commandlets quasi auf den Rechner holen, ohne dass man sich da irgendwas installieren muss. Das ist sehr praktisch. Aber tatsächlich Basic Out.
Das kommt drauf an, was du einstellst.
Hast du es mal mit
Kerberos? Wenn du WinRM,
ja, gut, okay, ja, ich komme
Kerberos.
Ja, gut, ich komme natürlich meistens mit Clients um die Ecke.
Du musst ein Authentication Kerberos dazu schreiben. Dann geht das.
Ja, das hilft dir alles nichts, wenn du nicht mit einem Client um die Ecke kommst, der in der Domäne ist.
Korrekt, aber wer macht das denn auch von Clients, die nicht in der Domäne sind? Weil wer ist denn nicht in den Protected Users mit dem
Telefonstreich, Telefonstreich.
Gut, jedenfalls, ne, wenn man das so hört, so ja, wie hier, jetzt muss ich die Basic auch doch einschalten, aber wenn die es deaktivieren, geht das dann nicht mehr oder was? Nee, ist halt eine komplett andere Geschichte. Ne? Geht halt nur darum, dass clientseitig, also das heißt auch nicht, dass der Tenant Basic Out verwendet. Das heißt eigentlich nur, dass das Windows-Betriebssystem im Rahmen von WinRM OAuth einfach nicht kennt. Also es gibt keine passende Authentifizierungsmethode, die OAuth entspricht. Das heißt, aus Kompatibilitätsgründen wurde da wirklich ein Basic-Out-Header mitgesendet. Ne? So, mhm. Deswegen musstest du, wenn du also mal hingegangen bist und dir in der Domäne WinRM ein bisschen gehärtet hast und dann halt eben auch so Dinge machst, wie dass du als Client dich nicht mit Basic-Out mit einem Server verbinden darfst, das kann man ja tun, das sollte man auch tun, dann stehst du halt doof da, weil du konntest dich halt nicht mit dem Exchange Online und Exchange Online verbinden. Das Ganze ist jetzt seit gut einem Jahr.
Eigentlich gut, erledigt, ne?
Gut einem Jahr ist es eigentlich erledigt, ja. Also das ist seit Version 2.0.6
genau,
von
also
Exchange Online.
Genau, wir reden hier über die Exchange Online V2
Module. Genau, aber wenn du jetzt eine Install Module Exchange Online Management, dann kriegst du halt auch keine V1 Module mehr. Von daher ist das egal, aber du brauchst Minimum 2.0.6. Ab da ist es dann nicht mehr, also es erfordert dann keine Basic-Out mehr, keine aktivierte Basic-Out mehr. Das Lustige ist, wenn du dir das in der PowerShell Gallery mal anguckst, so die einzelnen Versionen, da gibt es dann immer Download-Zahlen dazu und die allermeisten Downloads gab es immer noch für die Version 2.0.5 und für alle Versionen danach gibt es da gar nicht so wahnsinnig viele und da frage ich mich doch, tja, härten die Leute denn ihr WinRM nicht?
Ich glaube tatsächlich, in den allermeisten Fällen wird das tatsächlich nicht der Fall sein. Also ich denke, ich meine, wenn du dir die Dokumentation dazu anguckst, dann wirst du auch auf diesen Umstand hingewiesen, dass da halt bei den Exchange Online V2 Modulen Basic Out zum Einsatz kommt in Verbindung mit WinRM. Das ist ja alles nur lokal auf der Kiste. Das heißt, jetzt von dieser Abschaltung der Basic Out sind diese Exchange Module auch gar nicht betroffen. Mhm. Aber klar, wenn du es einfach nur konsumieren willst und installierst, dann stolperst du vielleicht mal über einen Fehler, dann googelst du und dann stellst du fest, ah, okay, ich muss bei WinRM noch irgendwas machen. Mhm. Bei mir auf meiner Mühle, wo ich dann halt von der Aussicht zugreifen will. Nee, aber ich glaube tatsächlich, den allermeisten fällt das gar nicht auf. Deswegen, also es gibt jetzt wieder hinsichtlich der Abschaltung der Basic Out im Tenant, hat Microsoft auch eine Diagnosemöglichkeit geschaffen, ob man gucken kann, ob man in seinem Tenant da Zugriffe hat. Den Link packen wir in die Shownotes. Also ich habe das bei uns vor ein paar Tagen schon mal durchgetreten. Mhm. Da ist nichts um die Ecke gekommen. Die allermeisten Clients sollten auch heute in der Lage sein, mit der Modern Authentication umzugehen, damit OAuth 2 zu nutzen. Was halt so typischerweise auffallen kann, ist tatsächlich, gut, SMTP ist ja eh ausgenommen, das heißt, wir reden ja dann über Geräte, die zum Beispiel Exchange online irgendwas nutzen, Active Sync und so weiter, ne, so Smartphones. Smartphones. Wenn du irgendwie mal ein älteres oder ein iPhone hast, wo ein Mail-Konto schon etwas länger eingerichtet ist oder auch Android sonst irgendwas, da kann es natürlich passieren, dass du da tatsächlich Basic Out nutzt. Das würde man dann aber da sehen. Ist bei uns aber tatsächlich auch nicht der Fall. Da hatte, glaube ich, Apple auch mal irgendwann nachgeholfen. Ich glaube sogar jetzt mit einem der letzten iOS 15 Updates, dass das irgendwie dann umgedingst wird beim nächsten Verbindungsaufbau. Also falls Basic Out da zum Einsatz kam. Also ich kann nur jedem empfehlen, führt's mal aus, guckt mal nach. Ansonsten, ich denke mal, in den allermeisten Fällen dürften die meisten Leute nicht betroffen sein. Wie gesagt, SMTP haben sie eh ausgeklammert, was die Abschaltung von Basic Out angeht. Da geht es tatsächlich eher darum, dass man die ganzen Exchange Online Sachen ein bisschen härtet. Härten hätte wohl auch mal besser oder Cisco hätte wohl mal ein wenig härten sollen, denn im Mai 22 gab es einen dokumentierten Security-Incident bei Cisco, wo es dann wohl auch dazu gekommen ist, dass da irgendwie 55 Gig an Daten abgeflossen sind und statt gestern musste wohl Cisco bestätigen, dass im Darknet geleakte Daten tatsächlich diese Daten sind, die da abgeflossen sind. Gab dann auch einen lustigen Hinweis noch von Cisco, dass man jetzt nach ja, nach Bewertung der ganzen Sache nicht davon ausgeht, dass das in irgendeiner Form Auswirkungen hat. Trotzdem möchte ich an der Stelle den Cisco Talos Intelligence Group Artikel zu diesem Angriff empfehlen, den mal zu lesen, weil das ist echt Bilderbuch. Mhm. Und sehr lustig auch da, wie das Ganze anfing. Also da geht es gar nicht mal so darum, was hat der Angreifer nachher im Netz von Cisco gemacht, sondern einfach nur, wie sind sie darauf reingekommen. Mhm. Ausgangspunkt war nämlich das geknackte Google-Konto eines Mitarbeiters, der Credentials im Browser gespeichert und gesynkt hat. Damit haben sie dann wohl Zugangsdaten zum Cisco VPN erbeutet. Da kam dann aber noch eine MFA. Und diese MFA hat man wohl dann auch durch schiere Penetranz und gut gemachte Voice-Ansagen geknackt, weil irgendwann hat der Typ dann wohl dann doch mal gesagt, ja, hier, ne? Lass ich ja, mal zu. Und
diese
dann waren sie drin.
MFA-Ermüdung, ne? MFA-Ermüdung. Also ist schon häufiger mal Thema, ne? Wenn du zu viel MFA um die Ohren gehauen kriegst, dann sagst du halt irgendwann, ja, ach komm, lass mich in Ruhe.
Ne? Ja gut, Microsoft macht das ja auch, ne? So, hi, möchtest du hier deine, ne, ist dieses Device vertrauenswürdig, möchtest du hier irgendwie länger nicht nach MFA gefragt werden?
Wenn du die Option offen lässt im Test.
Wenn du die Option offen lässt, ne? Aber da liegt natürlich dann auch immer der der Gedanke, dass man, ja komm, geh mir nicht auf den Zwirn. Also es gab wohl auch dann den Versuch bei Cisco, dass sie sich dann, also sie haben es wohl geschafft, dann auch dann über irgendwelche Systeme, Citrix, bis hin zum Domain-Controller wohl zu kommen. Und sie haben wohl auch versucht, da die AD-Datenbank zu dumpen, haben es dann aber vermutlich, das ging aus dem Artikel jetzt nicht ganz so genau hervor, nicht geschafft, diese Daten da irgendwie zu exfiltrieren. Das ist schon
gruselig.
Ja, gruselig, technisch natürlich durchaus interessant. Und es hat Cisco getroffen. Ne?
Also jetzt nicht hier.
Also da sollen wir, ne, da sind wir wieder bei unserem altbekannten Thema. Es ist gar nicht mehr die Frage, ob es einen trifft, sondern noch wann. Mhm. Und auch MFA, je nachdem wie sie ausgelegt ist, schützt eben nicht vor Missbrauch. Also ganz speziell war es ja jetzt hier dann auch MFA per Telefon. Das ist ja durchaus was, was wir auch schon mal mit Kunden diskutiert haben. So, so am Arbeitsplatz anrufen lassen ist vielleicht nicht das Beste. Links dazu packen wir auch in die Shownotes, also sowohl den Artikel von Talos Intelligence als auch dann nochmal von Bleeping Computers den Artikel, dass Cisco bestätigt hat, dass die im Darknet geleakten Daten von Cisco selber sind. So, das war jetzt ein kleiner Downer. Kommen wir zum nächsten.
Nein, ich weiß
nicht, ob es ein Downer ist. Also, The Register wusste zu berichten, dass vor allem der Kunden dann doch ein wenig optimistischer auf den Impact der Broadcom-Übernahme warten. Was soll das heißen? Ja, man scheint wohl bei VMware tatsächlich bemüht zu sein, den Eindruck zu erwecken, dass das jetzt mit VMware was anderes ist als mit Symantec und CA, die ja beide ziemlich geschröpft wurden. Hock Tan, also der CEO von Broadcom, sagt, ne, mal locker durch die Hose atmen, alles wird gut, weil VMware ist ja nicht Symantec und ist ja nicht CA. Es ist wohl so, dass er gesagt hat, ja, also ne, wir haben diesen Approach haben wir jetzt hier bei Symantec und CA gemacht, weil ja, die sind halt auch eher so am Ende ihres Lifecycles, ne? Also so Produktportfolio eher angeranzt und wenige Kunden, die dann halt auch den ganzen Cashflow generieren und auch so richtig das Wachstum gab es da auch nicht mehr. Und das ist ja bei VMware alles ganz anders und ne, das ist ja jung, dynamisch und da gibt es noch ganz viel zu wachsen. Passt vielleicht auch ein bisschen zu, dass das sogenannte Silicon Business bei Broadcom wächst und gedeiht und man ist bemüht, da nicht
beruhigen.
Man möchte ein bisschen beschwichtigen. Ich bin immer noch sehr gespannt, wohin da die Reise geht. Wir haben das Thema VMware ja gleich noch. Wir waren ja beim letzten Mal, waren wir ja für vSphere 8 ein bisschen.
Ich glaube, einen Tag zu früh oder sowas.
Ja, genau. Aber das rollen wir dann gleich nach hinten auf, weil so viel Neues gibt es da gar nicht.
Der
König ist tot, es lebe der König, ne? Und die Königin ist tot, es lebe der König.
Ja, so ist es. Wie kommen wir denn jetzt darauf?
Das habe ich mich auch gefragt, als ich das in den Shownotes sah.
Nein, ich bin nur über irgendwie an ganz lustigen Artikel gestolpert. Hat jetzt nicht so direkt mit Tech zu tun, ne? Denkt man erst so, ja, die Queen ist halt tot, ne? Ja, okay. Bedauerlich, ne? Aber es ist ganz interessant, welche Persönlichkeiten so aus der Technologiewelt den Ritterschlag von ihr erhalten haben.
Die sich also offiziell Sir nennen dürfen.
Ja, manche dürfen sich Sir nennen, manche nicht. Hat dann Gründe, aber also, ne?
Wer darf sich denn zum Beispiel Sir nennen?
Okay, zum Beispiel Tim Berners-Lee. Sir Tim Berners-Lee.
Der hat's verdient.
Der hat's,
wer war's? Wer hat's gemacht? Was hat er verbockt?
Ja, was hat er verbockt? Hat das Internet erfunden?
Nee, erstmal, also ich glaube auch, wahrscheinlich wird der gute Mann auch jeden Tag abends mit schwerem Gerät, ja, mit Lack oder so, da sitzen und denken, boah, ey, wenn ich gewusst hätte, dass das halbe Internet nachher aus Porn besteht, hätte ich das nicht erfunden.
Also ich glaube, er hat Hypertext, also HTTP erfunden in dem Sinne. Und dann später sagte er, also er formuliert, es gibt ein Zitat, da sagte er, I just had to take the Hypertext idea and connect it to the TCP and DNS idea and tada, the World Wide Web.
Also das ist schön jetzt, formuliert. Das ist so ein Statement, richtig, das könnte jetzt aus irgendeinem Hacker-Film stammen.
Ja, aber so richtig, ne, sympathisch getiefstapelt sozusagen, ja. Also,
okay, aber ja, wir sind ne? uns einig. Das Sir hat er für die Nummer verdient.
Ja, er ist Sir und er ist auch Commander, Knight Commander, entschuldige.
Er ist Knight Commander. Das ist hier Knight Commander of the British Empire, ne?
Ja, Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire, wenn ich...
Die Briten haben das auch so mit dem Empire, ne?
Aber wirklich.
Die sind auch irgendwie, weiß ich nicht, 1684 stehen geblieben.
Ja, aber dieser Orden, der ist tatsächlich erst irgendwie von Anfang des letzten Jahrtausends, ne? Also 1917 oder so. Jetzt guck mich nicht so an.
Hat sich jetzt gerade Anfang des letzten Jahrtausends, ja gut, okay, Moment, Anfang des letzten Jahrtausends? Es war wenn das Ende ja, des letzten, also es war das Ende ja, jetzt, des letzten Jahrtausends ja, und das ja. Anfang des letzten Jahrhunderts.
Ja, die haben auch welche, die älter sind. Nein, das war. Ja, du hast, möchtest du das schneiden oder
nein, sollen wir
das
einfach schneiden? Nicht. Wir schneiden doch nicht.
Wir haben lieber irgendwas geschnitten, ne? Nein.
So, was haben wir noch? Also, wer ist denn noch?
Also, Sir Jonathan Ive. Auch KBE.
Johnny Ive.
Der Johnny, genau.
Den müsste man aber eigentlich seinen Sir wieder aberkennen.
Weil er gegangen ist, oder was?
Nee, für den ganzen Bockmist, den er verbockt hat. Wie kann er? Oh, frag mal den Pritlove.
Ja, okay.
Notebook braucht keine Anschlüsse. Alles immer, ne?
Ja, man weiß auch nicht. Er ist ja dann irgendwann auch, wann? Der war ja echt lange bei Apple, ne?
Ja, der ist halt total.
92.
Ja,
genau. Also nur ganz kurz am Rande für die es jetzt, denen der Name nichts sagt. Kann ja auch sein, ne? Das war der Chief Design Officer bei Apple und zwar von 1992 bis 2019.
Genau, also der hat mit Sir Apple persönlich.
Der ist kein Sir.
Ach ja, gut. Ja, okay. aber ja, ne, also ich glaube, das letzte Ding, was er gemacht hat, war irgendwie diesen Apple Campus da bauen und dann kam Corona und dann wollte da keiner hin. Aber ich glaube, Apple hat jetzt alle wieder zurückzitiert. Aber der ist auch, glaube ich, Brite.
Ja, ja. Der deswegen darf er sich Sir nennen. Du darfst dich nämlich nicht Sir nennen, wenn du kein Brite bist. Ja, haben wir auch gleich an der Liste noch.
Okay.
Ja, wen haben wir noch? Ich habe zwei Namen gefunden im Artikel, die mir jetzt so spontan erstmal nichts gesagt haben.
Ja.
Das ist Sophie Wilson. Sagt die dir was?
Gar nichts.
Sophie Wilson ist Commander of the Order of the British Empire, entwickelte bei Acorn mit Steve Ferber zusammen erstmal den BBC Microprozessor.
Nein.
Ja, und dann den ersten ARM-Prozessor.
Der Acorn Archimedes oder später RISC-PC.
Ja, das ist der ARM, also ARM steht ja für Acorn RISC Machines.
Das muss man vielleicht, also
RISC ist noch nur ganz, ne? Ja. RISC Reduced Instruction Set Computer? Nee.
Auf jeden Fall das Gegenteil von CISC, nämlich der reduzierte Befehlssatz.
Das hier ist der reduzierte Befehlssatz.
Ja, genau. Richtig. Ja. Ne? Also, ja. Ne, merkt euch aber, alle fancy CPUs waren RISC. Ne? Also, das ist schon viele Jahre her. Also, auch früher die ganzen Unix-Hobel mit ihren MIPS und ihren PA-RISC und ich weiß nicht was, waren alles RISC-CPUs. Aber lustig, weil ich hätte ja um ein Haar hätte ich ja mal selber einen Acorn RISC-PC besessen.
Aha.
Ja, ich komme ja, historisch bedingt komme ich ja nicht vom C64, sondern ich komme aus der Atari-Welt.
Ja.
Und es gab in Dortmund Barob, das muss so, 93, 94 gewesen sein, gab es tatsächlich einen kleinen, schäbigen Computerladen, betrieben von einem Briten, der da Acorn verbimmelt hat und nebenbei noch so ein bisschen Atari-Zeug. Und da habe ich das erste Mal an so einem Acorn RISC-PC mal gesessen. Aha. Das war schon ziemlich geil, das war schon alles ziemlich snappy, das OS kam ja aus dem ROM. Die hatten ja damals schon halt diese, ich glaube, es waren keine ARM-CPUs, aber halt RISC-CPUs. Und das war schon abgefahren schnell. Die hatten nachher dann auch mit diesem RISC-PC so abgefahrenes Zeug. So hattest du quasi eine CPU drin, RISC für RISC-OS. Und dann konntest du aber dann quasi auf dem zweiten CPU-Sockel dann noch irgendwie so 486er CPU-Karten draufstecken. Mhm. Womit du dann echt so DOS und Windows da fahren konntest.
Ach.
Auch das RISC-OS, das kam ja aus dem ROM, das kam ja nicht von der Festplatte, das kam ja aus dem ROM gestartet. Das war auch total snappy und das war schon sehr lustig.
Ja.
Aber ich bin dann nachher dann doch in Richtung PC-Welt abgedriftet. Also insofern, aber
wer weiß, welche Wege
genau, wahrscheinlich
du jetzt nicht gegangen bist.
Ich will das gar nicht wissen. aber das, was genau später dann. Ich weiß gar nicht, ob sich diese ARM-Division da abgespalten hat, aber ne, die heutige ARM Limited geht ja quasi dann auf Acorn zurück.
Hat sich abgespalten aus Acorn, ist also eine.
Vertreiben ja heute dann jetzt ihr quasi diesen Befehlssatz, diesen ARM-Befehlssatz in Lizenz. Das heißt, jeder kann ja diesen Befehlssatz lizenzieren und dann eigene ARM-CPUs bauen, so wie es Apple macht.
Zum Beispiel Apple, genau.
Ne, so wie es Microsoft mit dem, ich glaube, S1 macht. Diverse, ne? Die ganzen Snapdragon-Sachen sind ja auch alles ARM. Also ARM ist tatsächlich, ich glaube, die am meisten verbreitete CPU-Architektur. Ist halt lizenzpflichtig, das heißt, es ist nicht total frei. Mhm. Da gibt es ja noch so ein anderes Projekt, RISC-V, das ist so richtig unter BSD-Lizenz stehendes CPU-Zeug, aber da ist auch die EU irgendwie dran. Das hatte ich aber auch jetzt nur aufgrund der letzten Binärgewitter-Talk-Folge 300 mal aufgeschnappt.
Ach, okay.
Der Ingo, der wartet ja jetzt, glaube ich, eher auf RISC-V und hofft da drauf, statt sich irgendwie ARM zuzulegen. Aber ich glaube tatsächlich jetzt auch, ne, Windows 10, Windows 11 laufen ja auf ARM. Da ist, also Intel hat, glaube ich, gerade ein größeres Problem, ne? AMD fährt da irgendwie Kreise um die und gut, Apple ist jetzt vom Marktanteil nicht ganz so viel, als ob Intel das jucken würde, aber spätestens seitdem Microsoft halt anfängt, sich für ARM zu interessieren, sei es ARM-CPUs, eigene ARM-CPUs im Surface-Book oder weitergehend jetzt Windows 10, Windows 11 auf ARM, das Thema ist noch nicht durch. Ja, also das ist noch spannend, aber nee, tatsächlich, dass Sophie Wilson da irgendwie, nee, das habe ich nicht gewusst.
Ja.
Wieder was gelernt, hat sich gelohnt aufzustehen.
1985 war das.
85, Wahnsinn. Mhm.
Ja, der zweite Name, der mir so ad hoc nichts gesagt hat, wo ich dann auch erstmal nachlesen musste, war Tony Hoare. Oder er hat irgendwie einen längeren Namen, den habe ich mir jetzt gar nicht notiert. Irgendwie.
Okay, sagt mir auch gar nichts.
Der hat, vielleicht kennt der ein oder andere Entwickler da draußen den Namen. Ich, wie gesagt, persönlich bin da noch nie dran vorbeigelaufen. Der ist übrigens Knight Bachelor. Das ist übrigens jemand, der zwar geadelt wurde vom Monarchen, aber nicht in den Orden eingeführt wurde. Ja, also das gibt's auch. Das ist also ein Knight Bachelor. Jetzt guck mich nicht so an. Ich habe mir das durchgelesen. Ich bin halt ein Nerd. Ich kann mir solche Dinge dann merken, ja. der entwickelte den Quicksort-Algorithmus.
Die Fingerübung für jeden Entwickler. Ja? Nimm eine Programmiersprache deiner Wahl und implementiere Quicksort.
Quicksort, ne? Teil und herrsche. Ne? So. Und das Hoare-Kalkül, das ist ein Algorithmus zum Nachweis der Korrektheit von imperativen Programmen. Ich gestehe, den Artikel habe ich nicht zu Ende gelesen. Da war ich dann doch nicht nerdig genug für. Nein, ist einfach nicht so unser Gebiet. Aber der war mit auf der Liste.
Okay.
Ja, und Clive Sinclair kennst du aber.
Sinclair Z80?
Ja, klar.
Ach.
Unter anderem. Ich weiß gar nicht.
Hat er den dafür bekommen oder?
Nein, also die haben. Also,
wobei ich glaube, der war ja umtriebig, ne? Der hat ja, glaube ich, nicht nur, also, ne?
Ja. Unglaublich. Also ganz, ganz interessante Persönlichkeit eigentlich. Der hat angefangen als Autor für Bücher, für Hobby-Elektroniker. Also der war halt so Tüftler, Bastler, ne? Und hat Bücher geschrieben für Hobby-Elektroniker. Und da auch eine ganze Menge von. hat dann später seine eigene Firma gegründet. Also Sinclair Radionics hieß die erst und dann später Sinclair Research. Und dann fing das ganz lustig an. Also Taschenrechner, der wohl halt unheimlich beliebt war. Dann haben sie digitale Multimeter gebaut, Digitaluhren, kleine Taschenfernseher. Und ja, dann irgendwann halt den ersten, also so, oder eine von den ersten erschwinglichen Heimcomputern. Das war nämlich der MK14. Mhm. Na, und dann gab es noch einen Grundy, New Brain oder sowas. Also, ne, das ja, war das jetzt war auch so vor meiner Zeit. Genau. Und der hat später, ne, dann sogar Elektroautos gebaut, so nach 1979 oder sowas, ne, weil er dachte, das revolutioniert den Personennahverkehr. Hat sich jetzt nicht so durchgesetzt. Also war jetzt irgendwie so, weißt du, weil auch so ein kleines Go-Kart. Ja, also wenn man, kann man sich mal angucken, irgendwie Wikipedia-Artikel für.
Ja, wobei das ja eigentlich so Ende der 70er, ne, so mit so autofreier Sonntag in den 70ern. Also ich denke mal, schon erstaunlich. Ne? Da hat er schon den richtigen Riecher gehabt.
Ja, ganz korrekt. Gut, das Ding hatte 0,34 PS.
Gut, damit.
Ja, muss er halt auch nur eine Person transportieren.
Okay.
Vielleicht eine kleine Person. Gut, wie dem auch sei, das hat sich leider nicht durchgesetzt, aber es war halt ein Gedanke von ihm, ja, und Fahrräder, so Klappfahrräder oder sowas. Und ein lustiges Funfact, der hat selber, konnte der Computer nicht leiden. Also der hat selber privat auch immer, er hat auch die Aussage getroffen, ne, er benutzt keine Computer, weil sie den kreativen Prozess des Erfindens stören.
Naja, das ist, glaube ich, nichts, was man, dass sie, also, ja.
Also ich kann nicht nachvollziehen, dass man keine Computer benutzt, aber ich kann den Gedankengang nachvollziehen.
Ja, wobei das ja auch gar nicht mal, also du musst ja nicht unbedingt nur mit den Sachen, die dir Spaß machen, Geld verdienen, sondern wenn du eine Geschäftsidee hast, vielleicht kann man dann auch so ruchlos sein, zu sagen, ja, das finde ich zwar blöd, aber verkauft sich halt trotzdem, ne? Ich glaube, Heckler und Koch und wie sie alle heißen.
Ja, okay.
Ja, okay, nein.
Genau.
So, was haben wir denn noch für Bastler?
Ja, ne? Genau. Dann haben wir noch ein Ehrenmitglied, und zwar Bill Gates.
Ich sag doch, noch so ein Bastler.
Noch so ein Bastler, genau.
So abgebrochen im Studium und so.
Genau. Das Interessante in dem Fall fand ich übrigens, es gibt ja immer einen Grund, warum die Leute diesen Ritterschlag erhalten. Und bei den Vorgenannten war es halt meistens so, weil die sich halt um Technologie, also diesen Ritterschlag erhältst du ja dann irgendwie, weil du dich besonders verdient gemacht hast für Wissenschaft oder Kunst oder du bist besonders wohltätig und so weiter. Du erhältst ja diesen Ritterschlag meistens, weil du dich besonders verdient gemacht hast um Wissenschaft oder Kunst oder Wohltätigkeit, aus Wohltätigkeitsgründen etc. Und das war der Grund bei Bill Gates.
Ja, dass er den jetzt nicht für Windows 95 bekommen hat, habe ich mir fast gedacht.
Oh, das ist aber fast schon böse. Nein, er hat den tatsächlich bekommen wegen seiner umfangreichen Bemühungen zur Bekämpfung von Armut und Krankheiten, wissen wir ja alle.
Die Bill Gates und Melinda Gates Stiftung, ne?
Mhm, genau. Ja. Und er ist zwar auch ein, also Ehrenmitglied, aber er ist auch ein Knight Commander. Das ist übrigens der zweithöchste Rang, ne? Nur so als Beispiel, aber darf sich nicht Sir nennen, weil er ist eben kein Brite.
Ja, guck mal, wenn die Amis damals da in Boston nicht 1700 irgendwas da den Tee ins Wasser geschmissen hätten, dann könnte er sich heute wahrscheinlich auch wirklich noch Knight Commander nennen. Aber nein, man muss ja unbedingt, ne, alle Brücken abbrennen.
Ja.
Ja, was sagt uns das jetzt?
Das ist eine ziemlich, also die Liste der Errungenschaften von diesen Leuten ist ziemlich auch beeindruckend. Mich macht das dann immer so ein bisschen.
Ja, also ich habe jetzt gerade nicht unbedingt das Gefühl, dass wir. Ich meine, wir machen auch viel coole Sachen, aber ich glaube, für ein KBI wird es nicht reichen.
Nee, ich fürchte auch nicht. Kommt da wieder unser Imposter-Syndrom wieder triggert. Fragen sich die Leute da draußen jetzt eigentlich gerade, was das ist? Imposter-Syndrom?
Das ist doch genau das, unter dem viele ITler leiden. Ich frage mich auch immer, ne, wann merken die Kollegen und die Kunden endlich, dass ich eigentlich gar nichts weiß, dass meine Frau mich einfach morgens vorm Büro abdroppt mit meiner Brotdose, damit ich die einfach nicht den ganzen Tag auf den Keks gehe.
Und ich kann halt ein bisschen gut googeln.
Genau, am Ende des Tages kann ich einfach nur besser googeln als ihr alle.
Ja.
Nee, ist eine berechtigte Frage. Ich meine, so Imposter-Syndrom. Also, das habe ich ja halt schon durchaus, ne? Je nachdem, womit du jetzt auf Kundenseite oder auch Kollegenseite umgehst, hat man ja schon mal schnell das Gefühl, dass man, oh Gott, irgendwann muss doch rauskommen, dass ich dass ich eigentlich total ahnungslos bin.
Dass ich keine Ahnung habe, was ich hier tue. Ich bin nur möglichst überzeugend bei minimaler Qualifikation.
Aber ich glaube, dass man erliegt ja schnell immer so ein bisschen im Gedanken, dass man selber gar nichts weiß und alle anderen halt einfach nur mehr wissen. Aber ich glaube, die Wahrheit ist ja, jeder weiß halt was und es gibt halt Leute, die sind auf ihrem Gebiet halt totale Experten, aber auf anderen Gebieten dann vielleicht wiederum nicht, ne, wo man halt dann selber vielleicht etwas weiß. Und ich glaube, man darf sich da selber nicht verrückt machen. Also ganz ehrlich, ich meine, das Feld, was wir abdecken, diesen Full Stack, wie wir es ja immer so schön sagen, den Full Stack gibt es ja nicht nur bei den Developern, sondern den Full Stack gibt es ja auch in der Infrastruktur. Eben, wenn du dich vom Netzwerk über die Server, über Storage, über Virtualisierung halt bewegst, das ist ja ein umfangreiches Gebiet, da kann auch keiner den Anspruch haben, alles zu wissen. Mhm. Aber ich glaube, die ganz große Kunst ist es halt, so viel zu wissen, dass man darauf aufbauen kann. Mhm. Dass man also vielleicht möglicherweise auch einfach nur besonders gut in der Lage ist, wenn ich viele Informationen vorliegen habe, die Informationen, die ich mir weiterbringen, von denen zu unterscheiden, die mich eben nicht weiterbringen.
Ja,
ne?
Stimmt.
Und wenn man das jetzt nochmal aufs Googlen zurückführt, ich meine, du kennst das, ne? Oder wenn man mit Kollegen mal so guckt und klar kommt dann irgendwann der Punkt, wo man sagt, okay, das muss man jetzt mal googeln. Und man hat dann vielleicht, wenn man erfahren ist, wenn man Senior ist, so ein bisschen schon das Gefühl, so ach, vergiss die ersten drei Links, das sieht schon irgendwie falsch aus, nimm mal den nächsten da.
Genau. Seniors, sind wir, ne?
Also stand zumindest lange genug auf meiner Visitenkarte und ich glaube, auf deiner steht es auch und ich glaube, es steht auch irgendwie an der Tür und in der Signatur. Aber was ist denn, also ist denn vielleicht die Frage, wann ist man eigentlich Senior? Also das hat ja mit dem Lebensalter nichts zu tun.
Ja, genau. Ja, in dem Kontext nicht, nein. Ne? Also auch nicht mit dem Alter, bezieht sich auf die, ne? Also es ist einfach, ich glaube, das macht auch jeder so, jede Firma auch so, wie sie meint, ne? Also ich glaube, es gibt keine festen Regeln, ab so und so vielen Jahren bist du Senior. Ich glaube, das gibt es auch bei uns ja streng genommen nicht.
Nee, ich glaube, wir haben jetzt ja auch keine ausformulierte Definition von wann bist du Senior. Bei uns kannst du es, glaube ich, einfach daran festmachen, sobald du halt in der Lage bist, selber Verantwortung zu übernehmen, also selbstständig zu arbeiten, Projekte voranzubringen und auch, ich sag mal, eigene Themen zu platzieren und auch voranzubringen. Ich glaube, das ist dann so der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt bist du Senior, ne? Oder aber auch, wenn du halt, also von einem Senior würde ich zum Beispiel erwarten, dass er halt Projekte beim Kunden anschieben kann, aufgleisen kann und dann, sag ich mal, auch andere Kollegen so weit in ein Projekt integrieren kann, dass das Projekt halt weiterläuft, ne, dass man da, dass er da vielleicht noch ein halbes Auge drauf hat, um dann da mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Oder aber eben auch, wenn er selber in der Lage ist, neue Projekte bei Kunden
zu platzieren.
Also, na, wenn ich jetzt so überlege, wie kommen wir häufig zu Projekten, du redest mit Kunden, man identifiziert gemeinsam ein Problem oder sonst irgendwas und man ist ein Senior sollte dann halt in der Lage sein, da halt in irgendeiner Form ein Projekt rauszumachen, um dem Kunden auch dieses Problem zu lösen.
Mhm. Das heißt, auch bei uns hat das eigentlich auch wenig mit der Anzahl der Dienstjahre zu tun. Ne? Also,
also ich würde es jetzt nicht hart an Dienstjahren festmachen.
Ja. Es gibt Unternehmen, die das machen. Ja, bei uns ist es halt auch anders, ne?
Ja gut, aber also zumindest, wenn ich jetzt so uns beide sehe, wir sind auch dann nur intern so ein bisschen der Third Level. Also du bist halt als Senior, bist du auch ansprechbar für andere Kollegen, um da irgendwie mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Klar, du machst halt auch nicht mehr alles, ne? Also es gibt viele, viele Dinge, die man dann nicht mehr macht. Jetzt so am Rande, ne, früher hat man von Kollegen, die nicht mehr hier sind, dann halt auch so Sachen gehört wie, ja, die Seniors, die Rosinenpicker.
Wer war denn dann nur gemeint?
Wer war da nur gemeint? Ja, wir beide wissen das.
Nein, aber es hat ja nichts mit Rosinenpicken zu tun. Ne? Nein, du hast als Senior, glaube ich, einfach ein anderes Gebiet. Da geht es ja dann auch oft genug darum, zusammen mit den Kollegen aus dem Vertrieb Kunden zu entwickeln, ne? die Kundenbeziehung mit Kunden einfach weiter auszubauen.
Ja, und wir sind halt nur noch bei Key-Kunden unterwegs, ne? Hauptsächlich.
Ja gut, ich kann meine Kunden irgendwie an einer Hand abzählen. Ne? Also klar hast du immer wieder so einzelne Gigs dabei, Neukunden. Manche Kunden siehst du ja auch nur alle 3 Jahre. Mhm. Ne? Mhm. Aber klar, die meiste Zeit verbringe ich bei einer sehr überschaubaren Anzahl Kunden.
Ja,
in verschiedenen Projekten, auch in verschiedenen Rollen. Ne?
Genau, ne? Und es gibt auch Kunden, für die ich, ich sag mal, primär verantwortlich war. Da war ich dann meistens diejenige vor Ort und war dann halt für denjenigen der erste Ansprechpartner. Und irgendwann wandern die eben auch mit der Zeit auch an andere Kollegen, an jüngere Kollegen weiter. Und die Zeit fliegt immer stärker, kommt mir so vor. Vielleicht ist das auch so eine Eigenschaft eines Seniors, eine ungenannte. Also es kommt mir so vor, als ob ich quasi gestern noch Windows 7 Rollout beim Kunden mit begleitet habe. Oder wenn ich so drüber nachdenke, so die erste Version von vor allem vSphere, die ich so in den Fingern hatte.
War?
5.0. Ich weiß, ja, was war dein?
Bei mir stand da eine 2 vorne, ja.
Bei dir hieß das noch nicht mal ESX. Ja, egal. Eine 2. Ja gut, ich hatte 5.0, ist ja auch noch gar nicht so lange her, ne?
Wo sind wir jetzt? Ist nicht so lange her. Jetzt sind wir bei 8. Mhm. Und das ist das erste vSphere Release, also ist ja jetzt gerade auf der VMware Explorer 2022 wurde unter tosendem Applaus vSphere 8 vorgestellt und mich hat das Release jetzt nicht irgendwie nicht so richtig abgeholt. Nee.
Ja, also es hat mich jetzt echt auch nicht.
Also früher war da mehr Lametta. Ja, also ernsthaft, ne? Also die ersten, also wie gesagt, ich habe irgendwie mit vor allem der Produkte, klar, irgendwie Workstation oder sowas angefangen, aber so das erste ESXi, da war eine 2 vorne dran. Das ist doch jetzt mal gut und gerne fast 20 Jahre her.
Mhm. Ja, aber was war zwischen 6 und 7? War jetzt auch.
Ja, 6 ja, und doch, 7, da hast du immer noch, Sachen. Also ich sag mal, von 6 auf 7, da hattest du nochmal so einen nennenswerten Sprung, so in einigen Details. Also bei Visan ist es ja relativ weit nach vorne gegangen. Aber wenn man sich jetzt mal so anguckt, was sind jetzt so die großen Bringer bei 8? Da hast du dann, ich sag mal, das nun in Produktion gegangene Project Monterey. Da geht es halt um sogenannte Smart NICs oder sogenannte Data Processing Units. Was ist das Ganze? Naja, das ist jetzt eigentlich wieder keine neue Sache, sondern ich sag mal so die Läden wie Microsoft bei Azure oder Amazon AWS oder Google mit seiner Google Cloud, die haben das Thema Smart NICs für sich alle schon, ich sag mal, abgehakt und das schon vor Jahren. Und zwar geht es darum, dass man bei einer Smart NIC die Netzwerkkarte an sich intelligenter macht und dann einzelne Infrastrukturdienste eben auf diese Netzwerkkarte auslagert. Also ich verwende jetzt mal Smart NIC und Data Processing Unit jetzt mal synonym. Und es geht am Ende des Tages darum, dass man zum Beispiel Sachen aus der Security, also Firewalling zum Beispiel oder Storage Offloading oder sowas, dass man das einfach auf die Netzwerkkarte bringt, um dann CPU-Zyklen freizukriegen. So, jetzt nochmal Schritt zurück. Ne? Ich habe gerade gesagt, Azure, AWS, die haben das alles für sich schon ausentwickelt. Das ist alles erledigt. Das ist jetzt keine neue Technik für die. Da macht das ja auch Sinn bei diesen Hyperscalern. Bei VMware denke ich mir jetzt auch so, okay, kann man machen. Ne, also was ist da naheliegend? Klar, dass sie zum Beispiel Teile von NSX auf die Smart NICs bringen, ja, dass sie auch möglicherweise dann, oder das tun sie ja auch, ne, also angedacht ist, dass du halt Sachen, also einzelne Teile aus VSAN, aus NSX, aus anderen Teilen auf die Smart NICs bringst, dass zum Beispiel DRS dann auch zukünftig Sachen wie Latency, wie Throughput mit in Kalkulationen einbringen kann. Aber das scheint mir jetzt auch alles wieder sehr, sehr VMware-zentriert. Also es scheint jetzt nicht so zu sein, dass VMware an der Stelle mit anderen Herstellern spielt, sage ich mal, sondern das halt sehr VMware-zentrisch sieht. Fun Fact, Pensado, das ist einer der Hersteller dieser Smart Next, gehört übrigens jetzt seit ein paar Monaten zu AMD, hat zum Beispiel mit Aruba zusammen so eine Data oder solche Data Processing Units in einen Switch integriert. Das ist nämlich der Aruba CX 10.000. Ne, also quasi das ganze Offloading, die ganzen Infrastrukturdienste, also dann nochmal von der Servernetzwerkkarte weiter weg in Richtung Netzwerk gebracht. Also Aruba oder Pensado macht das sehr, sehr konkret zum Beispiel an Firewalling fest. Also dass du diesen ganzen East-West-Traffic darüber natürlich schön abfackeln kannst. Wie gesagt, schönes Feature, ist ja seit 2020, da ist ja Project Monterey gestartet worden durch den damaligen CTO Kit Colbert. 21 gab es dann so die ersten Previews und jetzt haben sie es halt tatsächlich live gebracht. Also Hersteller der DPUs, die üblichen Verdächtigen, Intel, Nvidia, AMD, Schrägstrich, Pensado. Ja, ist was für die Kunden am oberen Ende der Skala. Ja, dann haben sie an Tanzu weiter rumgeschraubt, können also jetzt auch clusterübergreifende Workload-Availability-Zones bauen.
Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann das nicht bewerten. Vielleicht sind das die super coolen Features. Ja, also ich, wie gesagt, persönlich habe damit gar nichts zu tun. Das zeichnet sich auch nicht ab.
Nee, haben wir ja tatsächlich nicht. Genau. Ne? Also das Thema ist für uns weitestgehend uninteressant, weil, sag ich mal, unser Kundenklientel das nicht hergibt. Ne? Im Lifecycle-Management, da haben sie dann noch so ein paar Sachen mit reingebracht. Also du kannst jetzt zum Beispiel, also sie haben die ganze Cluster-Remediation im Sinne von, dass du jetzt Cluster-Images stagen kannst. Du kannst jetzt auch mit Images mehrere Hosts parallel wieder standardisieren. Da haben sie halt was dran getan. Sie haben die sogenannten vSphere Configuration Profiles zumindest jetzt in einer Preview mit eingeführt. Das ist meiner Ansicht nach so ein bisschen der Nachfolger der Host Profiles. Also du hast dann quasi eine Desired State Configuration auf Cluster-Ebene.
Klingt wie Host Profiles, ne?
Ja, aber halt dann, ne?
Okay.
Und eine Enhanced Recovery fürs vCenter haben sie eingebaut. Also die Hosts bekommen jetzt den kompletten Cluster-Status mitgeteilt, sodass zum Beispiel ein vCenter, wenn es aus dem Backup zurückgeholt wird, sich von den Hosts aus den letzten gültigen Cluster-Status wieder zusammensuchen kann.
Ja, okay.
Ist sicherlich auch ein kleines Enhancement. Aber da ist jetzt halt nichts bei, wo ich sagen würde, das ist ein Killer-Feature.
Nee. So, was war noch hier? DRS haben sie ein bisschen gemacht.
Ja gut, da haben sie jetzt dann halt auch wieder darauf abgezielt, dass dann da weitere Metriken mit halt in die Berechnung.
Ja gut, fand ich tatsächlich, sagen wir mal, wenigstens im Ansatz nicht uninteressant, ne, dass er halt in DRS halt auch Metriken wie Latenzen.
Ja genau, ja gut, Latenz, Throughput, das betrifft reinigen. Ja dann auch quasi das ganze Thema DPU SmartNICs. Was sie da jetzt groß angekündigt haben. Aber da ist jetzt tatsächlich irgendwie nichts bei, wo ich sage, okay, das sind jetzt so richtig bahnbrechende Features. Fällt mir da auch so ein bisschen schwer. Da ist jetzt kein Ding bei, wo ich sage, okay, das ist jetzt das Killer-Feature, warum du auf 8 gehen sollst. Das hatten wir ja auch schon so ein bisschen mit dem Wechsel von 6 auf 7. Ne? Wir haben unglaublich viele Kunden, die ihre 5, 6, 7 Upgrades wirklich jetzt bis zum allerletzten Moment rausgezögert haben. Da ist jetzt richtig. Für 6, 5, 6, 7, für den ganzen 6er-Branch ist ja jetzt dann im Oktober Ende mit Support.
Ja.
Und ich habe Kunden, die sitzen das bis zum allerletzten Moment aus. Und das hat nichts damit zu tun, dass es da an Geld, an Lizenzen, an sonst was mangelt oder dass sie sich den Aufwand scheuen. Sondern es geht einfach darum, dass sie sagen, Alter, ich habe hier ein Setup, das rennt so unglaublich stabil. Und gerade am Anfang haben wir das ja auch mitbekommen.
Oh, Himmels Willen, vSphere 7 hat sich nicht mit rumbekleckert.
In den ersten Anfängen, genau, also vor 7.0U3, also vSphere 7.03, war das Ding nicht zu gebrauchen.
U3 und dann irgendwie U3C C. U3C war ja das, was sie nochmal zurückgezogen haben und dann nochmal neu rausgebracht.
Genau, so ab D konnte man das.
Dann ging's.
Genau, dann ging's.
Aber alles davor war auch schwierig, ne? Weil gerade, weil wir ja die Kunden hatten, häufig mit Betriebssystem auf SD-Karte installiert und dann wusstest du immer nicht genau, ja, kannst du das jetzt hier machen. Aber hohe SD-Karte, sie hatten ja ursprünglich angekündigt, dass sie ab Wies 4.8 keine SD-Karten mehr unterstützen würden. Das haben sie aber, glaube ich, zurückgezogen, oder?
Ich glaube, das gibt es so in der Form nicht mehr. Ich glaube, sie sagen, es geht halt immer noch, aber bestimmte halt nur noch. Müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken. Okay. Aber ich habe da ist es sehr still drum geworden, ja. Da ist es sehr still drum geworden. Mal schauen. Ist meiner Ansicht nach natürlich auch so ein bisschen ein Hinweis darauf, dass das Thema da weitestgehend weitestgehend ausentwickelt ist. Ne? Gut, Visan 8 haben sie auch noch mal ganz ordentlich Features draufgelegt. Verlinken wir auch mal dazu den What's New. Aber ich sag mal, auch unsere Visan-Kunden sind ja abzählbar. Ne? Da wäre jetzt auch tatsächlich keiner dabei, wo ich sagen würde, okay, super. Ne? Bringt den richtig nach vorne. Mal schauen. Also ich denke, auch da wird es so sein, das erste Wies 4.8 wird auf sich warten lassen, bis wir das deployen.
Ja, definitiv. Also ich habe nicht vor, jetzt bei offen gesagt, ich habe nicht vor, bei irgendeinem Kunden jetzt die erste 8.0 zu installieren.
Nee.
Wir
müssen die letzten ja erstmal auf 7 bringen. Ne? Also,
wir müssen die letzten auf 7 bringen und ich würde gerne das erste U abwarten.
Ja. Na, aber so, wenn man jetzt mal wirklich so, ich hatte ja gerade gesagt, ne, so die ersten G-Versuche, das war dann irgendwie so ein ESX2 irgendwas, dann gab es mal so ein vCenter, was dabei war. Ich meine, da kam ja dann wirklich mit jedem Major-Release kam da irgendwie geile Features. Ne? Ich weiß noch, wir hatten damals eine Kundenveranstaltung, haben tatsächlich mal V-Motion live gezeigt. Ne? Du hast eine VM, da läuft ein Video drin, du schubst das Ding von einem auf den anderen Host und
hast einen Ping-Verlust.
Hast, wenn überhaupt, einen Ping-Verlust. Oder wir hatten auch mal so eine, das war, glaube ich, die gleiche Veranstaltung. Da war ich Speaker und dann hatten wir im Nebenraum hatten wir ein Blade Center stehen. Man konnte es auf der anderen Seite der Wand hören. und dann auch so vor allem VHA zeigen. Ne? Hast eine VM auf einem Host, pingst die VM an, dann sag ich mal, ne? Sorry, ich bin mal gerade vor die Tür, gehst raus, robbst den Server aus dem Blade Center und kommst dann mit dem Blade Center unterm Arm wieder zurück und ja, du kommst in den Raum und ne, die VM antwortet schon wieder, weil der Failover da nach ein paar Sekunden gegessen war.
Ja.
Ja, klar, die VM ist auf die Nase gefallen, wurde neu gestartet, aber das war halt wahnsinnig beeindruckend für Kunden, weil das den Kunden halt eben auch gezeigt hat, was mit Virtualisierung alles geht. Ne? Später dann auch so Sachen wie Fault Tolerance oder sowas. Gut, Produktionseinsatz Fault Tolerance war dann eher, das war auf jeden Fall erstmal spaßig zu sehen. DAS, super. Lustigerweise, jetzt in der Energiekrise haben wir die ersten Kunden, die anfangen, DPM, also dann auch das dynamische Herunter- und Herauffahren von ISX-ern zum Zwecke des Stromsparens. Wir haben jetzt die ersten Kunden, die das jetzt nutzen. Früher hat das keine Sau interessiert. Heute ist es tatsächlich ein Thema, was dann durchaus von Interesse ist. Aber dachtest du mit jedem Release tatsächlich immer irgendein Feature dabei, wo du gesagt hast, geil, ne? Und ne, da hat VMware wieder ordentlich abgeliefert. Aber ja, ich glaube so auch, ne, das letzte große war dann Visan, NSX war dazu gekauft, aber das waren dann auch schon wieder so Sachen, das ist dann wieder so auf einen ganz bestimmten Fall. Das sind ja keine Features, von denen alle Kunden profitieren. Ja, HA, vMotion, auch wo sie Storage vMotion dann so richtig so im Live, also was haben wir bei Migration mit Storage vMotion Zeit und Geld gespart. Ich kann mich da an Projekte erinnern, da haben wir dann über Gigabit-Strecken hunderte von VMs quer durch Düsseldorf migriert. Und das kann man ja auch noch weiter treiben mit Continental und hin und her. Aber das sind Features gewesen. Da hat auch jeder Kunde von profitiert. Ne?
Ja.
Und jetzt kommt halt immer nur am oberen Ende der Skala was dazu. Und da weiß ich nicht, ob das so der Bringer ist. Ich warte immer noch auf einen Visan in Verbindung mit Essentials Plus. Ich meine, ja, dann müssten sie vielleicht mal auf die Idee kommen, das drei Hosts auf vier Hosts Limit anzuheben. Aber warum gibt es das nicht? Ich wette mit dir, wenn VMware ein Visan, das muss ja nicht mal All-Flash sein, das können sie ja gerne in der Enterprise Plus lassen, ne? Oder entsprechend in der Version aussparen, aber wenn die hingehen würden und sie würden Visan für die Essentials Plus oder Essentials Kunden öffnen, das würde die installierte Basis echt ausdehnen. Machen sie aber nicht.
Ja, aber die Frage ist, ob der Essentials Plus Kunde der Kunde ist, um den VMware sich kümmern möchte.
Nein.
Ja, das würde ich in Frage stellen. Und was, du erzähltest das gerade eben so, ne, dieser Wow-Faktor, ne, wenn die Kunden das erste Mal eine VMotion sehen. Übrigens, auch, ich habe das ja mal erzählt, ich bin ja relativ spät zu dem ganzen Kram dazugekommen. Das hatte ich auch noch nicht verstanden, als ich quasi mit meiner Ausbildung schon fast fertig war, aber es war eine rein theoretische Ausbildung. Das war halt zentriert darauf, dich durch die IHK-Prüfung zu bringen, und da kamen Themen wie Virtualisierung eben auch gar nicht vor, und ich hatte mich auch privat damit noch nicht so richtig beschäftigt. Ich wusste, was das ist, und das erste Mal, da habe ich dir nämlich über die Schulter geschaut und du hast mir eine VMotion gezeigt und da hat das Klick gemacht bei mir im Kopf. Und da habe ich eine ganze Menge über die Vorteile verstanden gegenüber, ne, eben das Ganze als Hardware zu betreiben, diese Server als Hardware zu betreiben. Ist nämlich, die VMotion heißt nämlich dann nicht, dass du das in einem Rechenzentrum den Server rausschraubst und im anderen Rechenzentrum reinschraubst. Auch das habe ich bei Kunden noch gemacht. Hardware VMotion. Nein. Aber dieser große Aha-Effekt, ne? Ich glaube, der ist jetzt einfach abgeflacht, ne? Also ja, alle wissen, Virtualisierung ist
ausentwickelte Technik,
das,
ne,
was ich brauche, aber es ist jetzt Standard. Es ist einfach der Standard, ne? Es ist ja gar nicht mehr anders zu denken.
Ja, zeigt vielleicht auch, warum sich halt bei, oder warum VMware halt bei Tanzu mehr Hirnschmalz reinsteckt. Das ist ja das ganze Container-Thema, was jetzt, sag ich mal, für uns als Nicht-Entwickler und Infrastrukturleute und ich sag mal, auch unser Kundenklientel gibt das Thema Container halt einfach nicht her. Warum sich da halt vielleicht noch mehr tut. Ja, aber so dieses Kernprodukt vSphere / ESXi, ja, das ist vielleicht jetzt wirklich diese Kurve, die flacht jetzt wirklich einfach mehr und mehr ab. Ich bin gespannt, wie da die Reise so weitergeht.
Wir alle.
Hast du denn einen Aufreger der Woche?
Ja, offen gesagt.
Hat die Woche gerade erst angefangen, ne?
Genau, wie immer hat die Woche gerade erst angefangen.
Vielleicht müssen wir am Freitag in Zukunft aufnehmen.
Ja, aber dann haben wir hinterher nur noch Aufreger der Woche. Keine News mehr oder so.
Nee, tatsächlich, also wenn ich heute überhaupt einen Aufreger der Woche habe, dann tatsächlich heute einen SQL-Server, über den ich mich ein bisschen geärgert habe. Liebe Leute, wenn ihr einen SQL-Server mit mehreren Instanzen habt, dann denkt daran, diese Instanzen vielleicht im Arbeitsspeicher zu limitieren. Ich hatte nämlich heute tatsächlich beim Kunden das Problem, dass eine seiner Key-Anwendungen irgendwie ein bisschen rumgemuschelt ist und keiner wusste so genau, warum. Eine andere Instanz hatte sich irgendwie den ganzen Speicher weggeknuspert, weil da eine Anwendung offenbar live gegangen ist, die bisher noch nicht live war. Und war sehr schön zu sehen. Wir haben die einzelnen Instanzen im RAM limitiert und auf einmal ging es dann wieder ratzfatz.
Ja, so ein SQL-Server ist halt, oh, RAM, om nom nom.
Ja, ist ja bei Exchange auch so.
Ja, ist bei Exchange auch so.
Ja, aber lustigerweise, du siehst es halt tatsächlich nicht in der VM, ne? Also du siehst, dass die VM beim Active Memory ein bisschen was hat, aber dass die Kiste irgendwie den ganzen RAM frisst, das siehst du halt erst im Gast selber.
Im Task Manager.
Über VROPs oder sowas.
Und im Allgemeinen ist das ja aber auch gar kein Problem, wenn du nämlich nur, also auf dem Exchange habe ich zum Beispiel noch nie irgendwie mir gedacht, oh, da müsste ich jetzt mal hier den RAM limitieren.
Nee, kannst du auch gar nicht, weil Information Store macht das beim Starten automatisch. Deswegen kann der Exchange auch irgendwie gar nicht davon profitieren, wenn du bei VMs Hot Add Memory anmachst. Du kannst zwar im laufenden Betrieb dann RAM dazustecken, aber das frisst er halt nicht. Dafür müsstest du nämlich den Information Store durchtreten, im Gegensatz zum SQL, weil der Kollege kann durchaus mit Hot Add CPUs und Hot Add Memory umgehen.
Hätte nur in dem speziellen Fall halt einfach nichts gebracht, weil mehrere Instanzen.
Nee, ich glaube auch, hätten wir dieser Kiste einfach RAM zugesteckt, dann hätte diese eine Instanz gesagt, oh, lecker, RAM.
Oh, und noch mehr RAM, om nom nom.
Das erinnert mich immer an diesen Chrome-Mem, ne?
Ja, war das nicht so der Pac-Man? Ah, nee, du meinst ein anderes, das ist okay. Das,
genau.
Musst du nochmal raussuchen.
Blablabla, bla, bla, eating memory again, no, dad. Genau, er macht's dann doch. Ja, in diesem Sinne, heute ein lustiger Ritt. Jetzt wisst ihr auch, was die Queen mit Arm zu tun hat. Ja, lasst uns 5-Sterne-Bewertung da, lasst Kommentare da, kommt in unsere Telegram-Gruppe, die ist auch schwurbelfrei. Und dann würde ich fast sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Bleibt gesund, habt Spaß.
Gut.
Und bis dann.